Hallo, das ist der Hörbuch-Podcast der Lauscher Lounge. Hier gibt es jeden Sonntag kostenlos unsere Hörbuchproduktionen. Aber aufgepasst, nach einer gewissen Zeit verschwinden die Folgen auch wieder. Also bleibt dran. Passend zur Halloween-Zeit wird es bei uns nochmal thrillerartig unheimlich. Ihr hört Shutter Island, das Hörbuch zum Film mit Leonardo DiCaprio, gelesen von Oliver Rohrbeck. Gönn dir schönes Lauschen.
Aus den Aufzeichnungen von Dr. Lester Sheehan, 3. Mai 1993. Seit vielen Jahren habe ich die Insel nicht mehr gesehen. Das letzte Mal war es vom Boot eines Freundes aus, das ich auf das offene Meer hinauswagte. Da lag sie in der Ferne, hinter dem inneren Ring von Inseln, verschleiert vom sommerlichen Dunst, ein achtlos hingeschmierter Farbfleck am Horizont. Es ist über 20 Jahre her, dass ich zum letzten Mal einen Fuß auf die Insel gesetzt habe, obwohl Emily sagt, mal im Scherz, mal nicht, sie würde bezweifeln, dass ich die Insel je verlassen hätte. Einmal meinte sie, die Zeit sei für mich lediglich eine Sammlung von Lesezeichen, mit deren Hilfe ich kreuz und quer durch das Buch meines Lebens blätterte und immer wieder zu den Ereignissen zurückkehrte, durch die ich nach Meinung meiner scharfsichtigeren Kollegen die klassischen Charakterzüge eines Melancholikers bekommen habe. Emily könnte recht haben. Sie hat so oft recht. Bald werde ich auch sie verlieren. Ein paar Monate noch, hat Dr. Axelrod am Donnerstag gesagt. Machen Sie die Reise, von der Sie schon immer geträumt haben, hat er uns geraten. Nach Florenz oder Rom, nach Venedig im Frühling. Weil Sie mir auch nicht besonders gut aussehen, Lester, hat er hinzugefügt. Kann wohl sein. In letzter Zeit verlege ich zu oft irgendwelche Dinge. Vor allem meine Brille. Und die Autoschlüssel. Ich betrete ein Geschäft und weiß nicht mehr, was ich dort wollte. Ich komme aus dem Theater und kann mich nicht erinnern, was ich gerade gesehen habe. Wenn die Zeit für mich wirklich nur eine Sammlung von Lesezeichen in einem Buch ist, dann kommt es mir vor, als hätte jemand die Eselsohren glatt gestrichen und das Buch so lange geschüttelt, bis alle vergilbten Zettel, abgerissenen Streichholzheftchen und flach gepressten Kaffeerührstäbe herausgefallen sind. Deshalb möchte ich das alles aufschreiben. Ich will nichts verändern, mich nicht in einem besseren Licht darstellen. Nein, nein. Das würde er niemals gutheißen. Auf seine Weise hasste er Lügen mehr als jeder andere. Ich möchte lediglich das Geschehene bewahren, möchte es von seinem jetzigen Archiv, das tatsächlich langsam feucht wird und leckt, auf diese Seiten übertragen. Ashcliff Hospital lag im Nordwesten der Insel. Es wirkte einladend, könnte man hinzufügen. Das Gebäude hatte nicht die geringste Ähnlichkeit mit einer Klinik für kriminelle Geisteskranke und schon gar nicht mit einer Militärkaserne, die es vorher gewesen war. Die meisten von uns erinnerte es, ehrlich gesagt, an ein Internat. Direkt vor dem Komplex wohnte der Anstaltsleiter in einem viktorianischen Gebäude mit Mansardendach. Als Quartier unseres ärztlichen Direktors diente ein wunderschönes, düsteres Tudor-Schlösschen, das einst den Kommandanten der Unionsarmee der nördlichen Ostküste beherbergt hatte. Die Unterkünfte des Personals befanden sich innerhalb der Mauern. Altmodische, holzverschalte Häuschen für die Klinikärzte und je ein flaches Wohnheim aus Leichtbeton für die Pfleger, die Wärter und die Krankenschwestern. Im Hof wuchs Rasen. Außerdem in Form geschnittene Hecken, große schattenspendende Eichen, Waldkiefern, gestutzte Ahorne und Apfelbäume, deren Früchte im Spätherbst auf die Mauer oder ins Gras fielen. In der Mitte der Anlage standen zu beiden Seiten des Klinikgebäudes, ein Bau aus grauschwarzen Quadern und hübschem Granit, zwei Kolonialhäuser aus rotem Backstein. Jenseits der Mauern waren die Klippen, das Watt und ein langgezogenes Tal, in dem nach der amerikanischen Revolution eine Kolchose entstanden und wieder verfallen war. Die Bäume, die jene Bauern gepflanzt hatten, standen noch immer dort. Pfirsich- und Birnenbäume und die schwarze Apfelbeere trugen indes keine Früchte mehr und oft heulten die Nachtwinde durch das Tal und schrien wie Katzen. Und dann natürlich die Festung, die es schon gegeben hatte, bevor die ersten Mitarbeiter ihren Fuß auf die Insel setzten. Sie erhebt sich unverändert über den Klippen im Süden. Dahinter der Leuchtturm, den schon vor dem Bürgerkrieg das Licht von Boston Light überflüssig gemacht hatte. Vom Wasser aus war die Insel nicht sonderlich beeindruckend. Man muss sie sich so vorstellen, wie Teddy Daniels sie an jenem ruhigen Morgen im September 1954 sah. Ein überwucherter Fleck im Außenhafengebiet von Boston. Kaum eine richtige Insel, mochte man denken, höchstens ein Versuch. Wozu die wohl gut ist, mag Teddy gedacht haben. Wozu? Die größten Exemplare unserer Tierwelt waren Ratten. Sie raschelten im Unterholz, tummelten sich nachts am Ufer und huschten über nasse Felsen. Einige waren so groß wie Flundern. In den Jahren nach jenen vier denkwürdigen Tagen im Spätsommer 1954 gewöhnte ich mir an, in einer Spalte in den Klippen der Nordküste zu sitzen und die Ratten zu beobachten. Fasziniert entdeckte ich, dass einige versuchten, nach Paddock Island zu schwimmen, kaum mehr als ein Fels im Sand, der jeden Tag 22 Stunden vom Wasser bedeckt war. Wenn die Insel bei niedrigstem Wasserstand ein, zwei Stunden lang auftauchte, schwammen sie manchmal los, diese Ratten. Nie mehr als ein gutes Dutzend, doch die Rippströmung riss sie immer wieder zurück. Ich schreibe immer, aber das stimmt nicht. Eine hat es mal geschafft, einmal, in einer hellen Vollmondnacht im Oktober 1956. Ich sah sie, einem schwarzen Mokassin gleich, über den Sand huschen. Glaube ich jedenfalls. Emily, die ich auf der Insel kennengelernt habe, wird sagen, »Lester, das kann nicht sein. Die Insel ist zu weit weg.« Sie hat recht. Und trotzdem weiß ich, was ich gesehen habe. Ein dicker Mokassin flitzte über den Sand. Den perlgrauen Sand, der bereits langsam versank, weil die Flut Paddock Island wieder verschluckte. Wohl auch die Ratte, denn ich habe sie nicht zurückschwimmen sehen. Aber in dem Augenblick, als ich sie sah, und ich habe sie gesehen, wirklich, von wegen weit weg, dachte ich an Teddy. Ich dachte an Teddy und an seine arme, tote Frau, Dolores Channel, an die schrecklichen zwei, Rachel Solander und Andrew Ladis, und welche Katastrophe sie über uns hereinbrechen ließen. Ich dachte, wenn Teddy neben mir säße, hätte er die Ratte auch gesehen. Bestimmt. Und was soll ich noch sagen? Teddy, der hätte geklatscht. Erster Tag. Rachel. Teddy Daniels Vater war Fischer. 1931 verlor er sein Schiff an die Bank. Da war Teddy 11 und den Rest seines Lebens heuerte er auf anderen Booten an oder löschte Fracht an den Docks, wenn es auf den Schiffen nichts für ihn zu tun gab. Über lange Zeiträume war er morgens um 10 zurück, saß im Sessel, betrachtete seine Hände und redete zuweilen leise mit sich selbst, die Augen groß und dunkel. Als kleinen Jungen hatte er Teddy mit zu den Inseln genommen, aber Teddy war zu klein, um auf dem Boot eine große Hilfe zu sein. Er hatte nur die Leinen entwirrt und die Haken gelöst. Mehrmals hatte er sich geschnitten. Blutstropfen standen auf seinen Fingerkuppen und verschmierten seine Handflächen. Im Dunkeln waren sie aufgebrochen und die aufgehende Sonne schob sich, bleichkalt im Elfenbein, aus dem Wasser. Zusammengekauert traten die Inseln aus der Dämmerung, als seien sie bei etwas Verbotenem ertappt worden. Am Strand einer Insel sah Teddy kleine, pastellfarbene Hütten, auf einer anderen ein verfallenes Kalksteingebäude. Sein Vater zeigte ihm das Gefängnis auf Deer Island und die imposante Festung auf George's Island. In den hohen Bäumen von Thompson Island saßen unzählige Vögel, ihr Gezwitscher war ein Sturm aus Hagel und Glassplittern. Shutter Island lag weiter draußen, hinter den anderen Inseln, als sei sie von einer spanischen Galeone über Bord geworfen worden. Damals, im Frühjahr 1928, war sie sich selbst überlassen, wurde von Grün überwuchert. Die Festung auf dem höchsten Punkt der Insel erstickte unter Kletterpflanzen und einer Moosschicht.
»Wieso heißt sie Shutter Island?«, fragte Teddy.
Sein Vater zuckte mit den Achseln.
»Du immer mit deinen Fragen. Musst ständig fragen.«
»Und warum heißt sie so?«
»Manche Sachen bekommen einfach einen Namen und so heißen sie dann. Wahrscheinlich von Piraten.«
»Piraten?«
Das hörte sich gut an. Teddy konnte sie sich vorstellen. Große Männer mit Augenklappen, Stulpenstiefeln und blitzenden Schwertern.
»Hier haben sich die Piraten damals versteckt«, sagte sein Vater.
Mit einer ausholenden Handbewegung wischte er über den Horizont.
»Auf diesen Inseln. Sich selbst und ihr Gold.«
Teddy sah Münzen vor sich, die aus Schatztruhen quollen. Später dann wurde ihm schlecht und er übergab sich mehrmals heftig, schleuderte dunkles Erbrochenes über die Reling ins Wasser. Sein Vater war erstaunt, weil Teddy erst nach mehreren Stunden schlecht geworden war. Das Meer war längst wieder glatt und glitzerte in seiner Ruhe. Sein Vater sagte,
»Schon in Ordnung. Ist ja dein erstes Mal. Brauchst dich nicht zu schämen.«
Teddy nickte und wischte sich den Mund mit dem Tuch ab, das sein Vater ihm reichte. Sein Vater sagte,
»Manchmal schaukelt es nur leicht und man merkt es erst, wenn es einem hochkommt.«
Erneutes Nicken. Teddy konnte seinem Vater nicht sagen, dass es nicht das Schaukeln war, das ihm den Magen umgedreht hatte. Es war das Wasser. Es umgab sie in allen Himmelsrichtungen, erstreckte sich so weit, dass nichts mehr von der Welt übrig war. So weit, dass Teddy glaubte, es könne den Himmel verschlucken. Bis dahin hatte er nicht gewusst, dass sie so allein waren. Mit triefenden, rot unterlaufenen Augen schaute er zu seinem Vater auf, der sagte,
»Das wird schon wieder.«
Und Teddy versuchte zu lächeln. Im Sommer 38 lief sein Vater mit einem Bostoner Walfänger aus und kam nicht mehr zurück. Im darauffolgenden Frühling wurden Teile des Schiffes in Teddys Heimatstadt Hull an den Strand gespült. Ein Stück vom Kiel, ein Kocher mit dem eingravierten Namen des Kapitäns im Fuß, Konserven mit Tomaten und Kartoffelsuppe, ein paar verformte, durchlöcherte Hummerfallen. Die Trauerfeier für die vier Fischer wurde in der St. Teresa's Church abgehalten, die ihren Rücken gegen eben jenes Meer stemmte, das ihr schon so viele Gemeindemitglieder genommen hatte, und Teddy stand neben seiner Mutter und lauschte den Lobreden auf den Kapitän, den Steuermann und den Dritten im Bunde, einen alten Seebär namens Gil Rastek, der mit zerschmetterter Ferse und hässlichen Bildern im Kopf aus dem Ersten Weltkrieg zurückgekehrt war und seitdem die Kneipen von Hull terrorisiert hatte. Doch im Tode, hatte einer der betroffenen Barkeeper gesagt, sei alles vergeben. Der Schiffsbesitzer, Nikos Costa, gestand, dass er Teddys Vater kaum gekannt habe, dass er ihn in letzter Minute angeheuert habe, weil ein Crewmitglied vom Lastwagen gefallen war und sich das Bein gebrochen hatte. Dennoch, der Kapitän hätte anerkennend von ihm gesprochen, jeder in der Stadt wüsste, dass er ordentlich arbeitete. Und war das nicht das höchste Lob, das man einem Mann zollen konnte? Dort in der Kirche dachte Teddy zurück an jenen Tag auf dem Boot seines Vaters, denn sie waren nie wieder gemeinsam hinausgefahren. Sein Vater hatte es ihm immer wieder versprochen, aber Teddy wusste, er sagte es nur, um seinen Sohn nicht zu demütigen. Nie hatte sein Vater ein Wort darüber verloren, was an jenem Tag geschehen war, aber auf dem Heimweg an all den Inseln vorbei, Shutter Island hinter ihnen, Thompson Island noch voraus, die Silhouette der Stadt so klar und deutlich sichtbar, dass man glaubte, man könne die Gebäude an ihren Spitzen hochheben, da hatten sie sich einen Blick zugeworfen.
»Das ist das Meer«,
hatte sein Vater gesagt, als sie gegen das Heck gelehnt standen und Teddy dabei leicht über den Rücken gestrichen.
»Manche Männer lässt es nicht mehr los, andere lässt es nicht an sich heran.«
Und seinem Blick hatte Teddy entnommen, zu welcher Kategorie er eines Tages gehören würde. Wenn man im Jahr 1954 nach Shutter Island wollte, stieg man in Boston auf die Fähre und wurde an vielen vergessenen Inselchen vorbeigetragen. Thompson und Spectacle, Grape und Bumpkin, Rainford und Long, die sich mit ratigen Sandbüscheln, knorrigen Bäumen und knochenbleichem Gestein in den Skalp des Meeres krallten. Dienstags und samstags lieferte die Fähre Versorgungsgüter an, sonst gab es keinen festen Fahrplan. Das Schiff war innen völlig leer. Lediglich ein Metallblech bedeckte den Boden und unter den Fenstern verliefen zwei Stahlbänke. Sie waren im Boden verankert und seitlich an dicken schwarzen Pfosten festgeschraubt. An den Pfosten hingen Handschellen und Ketten wie Spaghetti. An diesem Tag jedoch beförderte die Fähre keine Patienten in die Anstalt, sondern Teddy und seine neuen Kollegen, Chuck All, ein paar Leinensäcke mit Post und Kisten mit medizinischem Bedarf. Für Teddy begann die Überfahrt auf den Knien vor der Kloschüssel. Er kotzte, während der Schiffsmotor tuckerte und polterte und ihm der ölige Geruch von Diesel und spätsommerlichem Meer in die Nase stieg. Er bekam nichts heraus, nur etwas Flüssigkeit. Dennoch zog sich seine Kehle zusammen, drückte der Magen gegen die Speiseröhre und tanzten Staubkörnchen vor seinem Gesicht. Nach dem letzten Würgen bahnte sich ein Schwall Luft seinen Weg nach draußen. Die lautstarke Entladung riss Teddys Brust beinahe in zwei. Er ließ sich auf den Boden sinken, wischte sich das Gesicht mit dem Taschentuch ab und dachte, dass sich wohl keiner bei seinem neuen Kollegen so einführen wollte. Er konnte sich bildlich vorstellen, wie Chuck zu Hause seiner Frau, falls er verheiratet war, Teddy wusste nicht einmal das, von der ersten Begegnung mit dem legendären Teddy Daniels erzählte. »Er war so begeistert von mir, Schätzchen, der hat gleich losgekotzt.« Seit jener Bootsfahrt als Junge hatte Teddy keinen Spaß daran gehabt, auf dem Wasser zu sein. Eine derartige Abwesenheit von Landsicht, von Dingen, die man mit ausgestrecktem Arm berühren konnte, ohne dass die Hände darin verschwanden, hatte ihm keine Freude bereitet. Er redete sich ein, Schifffahren sei in Ordnung. Schließlich gelangte man nur so ans gegenüberliegende Ufer eines Gewässers. Aber das stimmte nicht. Selbst im Krieg hatte er sich nicht so sehr vor der Erstürmung des Ufers, sondern vor den wenigen Metern vom Boot zum Strand gefürchtet, wenn die Beine durch die Tiefe stapften und unheimliche Wesen über seine Stiefel glitten. Dennoch war er lieber draußen an Deck und hielt das Gesicht in die frische Brise, als in der warmen Luft hier unten zu würgen. Als es vorbei war, als sein Magen nicht mehr brodelte, sein Kopf sich nicht mehr drehte, wusch er sich Hände und Gesicht und prüfte sein Aussehen in dem kleinen Spiegel über dem Waschbecken. Das Glas war vom Meersalz stark angelaufen, aber in einer kleinen Wolke in der Mitte konnte Teddy sein Ebenbild erkennen. Ein noch relativ junger Mann mit dem einheitlichen Bürstenschnitt vom Polizeifriseur. Aber die Spuren des Krieges und der Jahre danach standen ihm ins Gesicht geschrieben. Seine Schwäche für die Faszination von Jagd und Gewalt sprach aus Augen, die Dolores einmal »traurige Hundeaugen« genannt hatte. »Ich bin zu jung, um so hart auszusehen«, dachte Teddy. Draußen war es warm und klar, aber über allem Wasser glitzerten dunkle Rosttöne und darüber lag ein Schleier aus Grau. Eine Ahnung, dass unten in der Tiefe etwas dräute, sich düster zusammenballte. Chuck trank einen Schluck aus seiner Feldflasche und warf Teddy einen fragenden Blick zu. Teddy schüttelte den Kopf. Chuck schob die Flasche zurück in die Jackentasche, zog die Mantelschöße vorne zusammen und starrte aufs Wasser.
»Alles in Ordnung?« fragte er. »Du bist blass?«
Teddy antwortete mit einem Achselzucken.
»Geht schon.« »Ja?«
Teddy nickte.
»Muss mich bloß ans Schaukeln gewöhnen.«
Eine Weile schwiegen sie, umwogt vom Meer, das mitunter dunkel und seidig war wie Samt.
»Wusstest du, dass da früher ein Kriegsgefangenenlager war?« fragte Teddy. »Auf der Insel?«
Teddy nickte.
»Während des Bürgerkriegs. Damals wurden eine Festung und Kasernen gebaut.« »Was ist heute mit der Festung?«
Teddy zuckte mit den Schultern.
»Weiß ich nicht.
Auf den Inseln hier gibt's einige Festungen. Die meisten hat man im Krieg zu Übungszwecken als Zielscheibe für die Artillerie benutzt. Viele sind nicht mehr erhalten.
Und die Anstalt?
Soweit ich weiß, ist sie in den alten Truppenquartieren untergebracht.
Zurück in die Grundausbildung, was?
Sagte Chuck. Das wünsch uns lieber nicht.
Teddy drehte sich zur Reling um.
Erzähl mal was von dir, Chuck.
Chuck grinste. Er war untersetzt und kleiner als Teddy, um die 1,75, hatte dichtes schwarzes Kraushaar und olivbraune Haut. Seine schmalen, zarten Hände passten nicht zu ihm. Sie sahen aus wie geliehen. Auf der linken Wange hatte er eine kleine sichelförmige Narbe, auf die er nun mit dem Zeigefinger tippte.
»Ich fange immer mit der Narbe an«, sagte er. »Früher oder später fragt jeder danach.«
»Gut.«
»Die ist nicht aus dem Krieg«, sagte Chuck. »Meine Freundin meint, ich soll sagen, sie wäre aus dem Krieg, dann wäre der Fall erledigt, aber...«
Er zuckte mit den Schultern.
»Die Narbe ist vom Kriegsspielen. Als ich klein war. Ich war mit einem Freund im Wald. Wir haben uns mit der Schleuder beschossen. Mein Freund schießt an mir vorbei. Zuerst alles bestens.«
Chuck schüttelte den Kopf.
»Dann prallt der Stein von einem Baum ab und ein Stück Rinde fliegt mir ins Gesicht. Tja, daher die Narbe.«
»Von Oregon hierher versetzt worden?«
»Von Seattle. Bin letzte Woche angekommen.«
Teddy wartete, aber Chuck erklärte sich nicht weiter.
»Wie lange bist du schon dabei?«
4 Jahre.«
»Dann weißt du ja, dass es ein kleiner Laden ist.«
»Klar, du willst wissen, warum ich versetzt wurde.«
Chuck nickte, als träfe er eine Entscheidung.
»Ich könnte sagen, ich hatte den Regen satt. Aber es ist ein kleiner Laden, da hast du schon recht. Jeder kennt jeden. Früher oder später gibt's immer, wie sagen die nochmal, Palaver.« »Du bist das gewesen, der Breck geschnappt hat, stimmt's?«
Teddy nickte.
»Woher wusstest du, wo er hin wollte? 50 Mann waren dem auf den Fersen und alle sind nach Cleveland. Du als einziger nach Maine.«
»Er hat da mal als Kind mit seiner Familie Sommerferien gemacht. Was er mit seinen Opfern angestellt hat, das macht man normalerweise mit Pferden. Hab mit einer Tante von ihm gesprochen. Die sagte, er wäre nur einmal im Leben glücklich gewesen, und zwar auf einem Pferdehof in der Nähe dieses Ferienhauses in Maine. Also bin ich hingefahren.«
5 Mal auf ihn geschossen«,
sagte Chuck und blickte in den Schaum vor dem Bug.
»Hätte noch 5 Mal mehr geschossen«, entgegnete Teddy. 5 habe ich halt gebraucht.«
Chuck nickte und spuckte ins Wasser.
»Meine Freundin ist Japanerin. Klar, hier geboren, aber du weißt schon, kommt aus einem Lager. An der Westküste gibt es immer noch ziemlich viel Verbitterung. In Portland, Seattle, Tacoma. Hab ständig Probleme, weil ich mit ihr zusammen bin.«
»Deshalb bist du versetzt worden?«
Chuck nickte, spuckte wieder und beobachtete, wie die Spucke in der schäumenden Gischt verschwand.
»Hab gehört, da braut sich richtig was zusammen«, sagte er.
Teddy hob die Ellenbogen von der Reling und richtete sich auf. Sein Gesicht war feucht, die Lippen salzig. Er war erstaunt, dass das Meer ihn gefunden hatte, denn er hatte gar nicht bemerkt, dass ihm Gischt ins Gesicht gesprüht war. Er klopfte seine Manteltaschen ab, suchte seine Chesterfields.
»Wer sagt das? Was braut sich zusammen?«
»Die Zeitung«, erwiderte Chuck. »Ein Sturm. Wird richtig schlimm, schreiben sie. Gewaltig.«
Er machte eine ausholende Handbewegung und zeigte in den fahlen Himmel, so fahl wie die schäumende Gischt vor dem Bug. Doch im Süden dehnte sich eine schmale Linie violetter Wattebäuschen wie Tintenkleckse aus. Teddy schnüffelte.
»Du kannst dich bestimmt noch an den Krieg erinnern, Chuck, stimmt's?«
Chucks Grinsen ließ Teddy ahnen, dass sie sich bereits aufeinander einspielten, dass sie herausfanden, wie sie sich gegenseitig verarschen konnten.
»Ein bisschen«, sagte Chuck.
Teddy klopfte Hosentaschen und Innentaschen der Uniformjacke ab.
»Du weißt bestimmt noch, dass die Einsätze oft von der Wettervorhersage abhängig waren.«
Mit dem Handrücken rieb sich Chuck über das stoppelige Kinn.
»Oh ja, weiß ich noch.«
»Weißt du auch noch, wie oft die Wettervorhersage richtig war?«
Chuck runzelte die Stirn, damit Teddy sah, dass er gebührend darüber nachdachte. Dann schnalzte er mit der Zunge und sagte,
»Zu ungefähr 30%, würde ich sagen.
Höchstens.
Chuck nickte.
Höchstens. Und nun, da wir wieder im richtigen Leben sind?
Tja, zurück im richtigen Leben, erwiderte Chuck. Inkognito, könnte man sagen.
Teddy unterdrückte ein Lachen. Inzwischen war ihm der Kerl echt sympathisch. Inkognito. Oh Mann.
Inkognito, stimmte Teddy zu. Warum solltest du der Wettervorhersage jetzt mehr Glauben schenken als früher?
Brummte Chuck, und am Horizont tauchte eine kleine schiefe Spitze auf.
Ich weiß nicht, ob man meine Glaubenskraft in Kategorien wie weniger oder mehr messen kann. In Übersee gab damals die Wettervorhersage den Ausschlag, ob man mit dem Fallschirm zurück zur Absprungstelle oder weiter zum Brückenkopf musste. Stimmt, aber da stand ja auch viel mehr auf dem Spiel, oder?
Ja.
Aber hier bei uns, da kann man doch ruhig mal was Unvernünftiges glauben. Mehr will ich gar nicht sagen, Chef.
Jetzt ließ die Insel mehr als ihre dreieckige Spitze erkennen. Allmählich wurden die tiefer liegenden Bereiche sichtbar, und schließlich erstreckte sich das Meer flach bis an ihr Ufer. Die Farben kamen wie von Pinselstrichen hinzu. Ein abgetöntes Grün, wo die Vegetation ungehindert wucherte, ein lehmbrauner Uferstreifen und das trübe Ocker der Klippen an der Nordseite. Über allem konnten sie, je näher sie kamen, die niedrigen Mauern von Gebäuden ausmachen. Das Brummen des Motors hinter Teddy bekam einen anderen Klang. Er spürte, dass die Fähre leicht ruckte. Da sie nun zur Westseite der Insel fuhren, war die Festung auf den südlichen Klippen besser zu sehen. Kanonen gab es keine mehr, aber die Gefechtstürme waren noch gut zu erkennen. Hinter der Festung ging die Landschaft wieder in Hügel über. Teddy vermutete, dass dort die Mauern waren, die vom Meer aus gesehen mit der Landschaft verschwammen. Dann thronte plötzlich Ashcliff Hospital über dem steilen Felsenufer und blickte die Westküste hinab.
»Hast du ein Mädchen, Teddy? Bist du verheiratet?« fragte Chuck.
»War ich mal«, sagte Teddy und hatte Dolores' Blick vor Augen, den sie ihm einmal in den Flitterwochen zugeworfen hatte. Der Kopf ihm zugewandt, das Kinn fast auf der nackten Schulter, die Rückenmuskeln unter der Haut in Bewegung.
»Meine Frau ist tot.«
Chuck löste sich von der Reling. Sein Hals färbte sich rot.
»Oh je. Yeah.
Schon gut«, sagte Teddy.
»Nein, nein«,
Chuck hob abwehrend die Hand.
Das hatte mir schon einer erzählt. Ich weiß wirklich nicht, wie ich das vergessen konnte. Ist schon ein paar Jahre her, nicht wahr?«
Wieder sah Teddy Dolores vor sich, wie sie in einem alten Diensthemd von ihm durch den Flur ging und summend die Küche betrat, und eine vertraute Müdigkeit stieg ihm in die Knochen. Alles hätte er lieber getan. Er wäre sogar im Meer geschwommen, als über Dolores zu sprechen, über die Tatsache, dass sie 31 Jahre auf dieser Welt gewesen war und dann verschwand. Einfach so. Als er morgens zur Arbeit ging, war sie noch da, nachmittags nicht mehr. Aber es war wohl dasselbe wie mit Chucks Narbe. Die Geschichte wollte erzählt werden, sonst würde es nicht weitergehen. Sonst würden sie immer zwischen ihnen stehen. Die Fragen nach dem Warum, dem Wie und Wo. Dolores war seit 2 Jahren tot, aber nachts, in Teddys Träumen, wurde sie lebendig. Und manchmal meinte er morgens nach dem Aufwachen minutenlang, sie sei in der Küche oder hätte ihren Kaffee mit nach draußen auf die kleine Veranda ihres Apartments auf der Buttonwood genommen. Es war ein grausames Täuschungsmanöver seines Gehirns. Ja, aber Teddy hatte dessen Logik schon vor langer Zeit akzeptiert. Aufwachen war schließlich so ähnlich wie geboren werden. Geschichtslos stieg man an die Oberfläche, ordnete blinzelnd und gähnend die Vergangenheit, schob die Puzzleteile in chronologischer Reihenfolge und wappnete sich schließlich für die Gegenwart. Weitaus grausamer war, dass scheinbar willkürliche Gegenstände verborgene Erinnerungen an seine Frau wie Streichhölzer aufflackern ließen. Nie konnte er vorhersehen, was das für Dinge waren. Ein Salzstreuer, der Gang einer Unbekannten auf einer belebten Straße, eine Coca-Cola-Flasche, Lippenstift an einem Glas, ein Zierkissen. Doch kein Verbindungsglied hatte eine derart durchschlagende Wirkung und war weniger einleuchtend als Wasser. Aus dem Hahn tropfend, vom Himmel rauschend, in einer Pfütze am Straßenrand oder wie jetzt als Fläche meilenweit um ihn herum. Teddy erklärte, »In unserem Mietshaus hat es gebrannt. Ich war bei der Arbeit. 4 Menschen starben, unter anderem meine Frau. Es war der Rauch, Chuck, nicht das Feuer. Sie hatte keine Schmerzen. Angst vielleicht, aber keine Schmerzen, das ist wichtig.« Wie durch Zauberhand tauchte der Anleger auf. Er ragte ins Meer. Aus der Entfernung ein Streifen Kaugummi. Substanzlos. Grau. Das Erbrechen hatte Teddy ausgetrocknet. Vielleicht hatten ihn auch die letzten Minuten erschöpft. Natürlich hatte er gelernt, es zu ertragen, sie zu ertragen. Doch das Gewicht drückte ihn manchmal nieder. Links im Kopf, direkt hinter dem Auge, setzte sich ein dumpfer Schmerz fest, als würde ein alter Löffel dagegen gedrückt. Er konnte noch nicht beurteilen, ob es Kopfschmerzen oder ob es die ersten Anzeichen von etwas Schlimmerem waren, von den Migräneanfällen, die ihn seit seiner Jugend plagten. Sie waren mitunter so heftig, dass sie ihm vorübergehend die Sehkraft raubten, Licht zu einem Hagel aus heißen Nägeln werden ließen und einmal... Zum Glück nur einmal, war er 1,5 Tage teilweise gelähmt gewesen. Die Migräne, seine jedenfalls, suchte ihn nie im Stress oder während der Arbeit heim, sondern hinterher, wenn sich alles beruhigt hatte, wenn keine Bomben mehr fielen, wenn die Verfolgungsjagd vorbei war. Dann kamen die Schmerzen im Ausgangslager, in der Kaserne oder nach dem Krieg, in Motelzimmern, oder auf der Heimfahrt über ländliche Highways und wüteten fürchterlich. Das Geheimnis war, hatte Teddy längst herausgefunden, sich zu beschäftigen und zu konzentrieren. Wenn er in Bewegung blieb, konnten sie ihn nicht erwischen. »Was weißt du über die Insel?« fragte er Chuck.
»Ist eine Nervenheilanstalt, mehr weiß ich nicht.«
»Für kriminelle Geisteskranke«, ergänzte Teddy.
»Na, sonst wären wir ja nicht hier«, sagte Chuck.
Teddy sah wieder das trockene Grinsen in Chucks Gesicht.
»Man weiß nie, Chuck. Du machst jedenfalls keinen 100%ig charakterfesten Eindruck auf mich. Vielleicht leiste ich eine Anzahlung auf ein Bett, wo wir schon mal da sind, für später, damit sie mir auf jeden Fall eins freihalten.«
»Keine schlechte Idee«, sagte Teddy. Die Motoren setzten kurz aus. Der Bug drehte sich mit der Strömung nach Steuerbord, dann brummten die Motoren wieder los und Teddy und Chuck blickten auf das offene Meer, während die Fähre achtern auf den Anleger zusteuerte.
»Soweit ich weiß«, sagte Teddy, »haben die sich hier auf Radikalmethoden spezialisiert.«
»Kommunistische?«, fragte Chuck.
»Nein, keine kommunistischen«, sagte Teddy, »bloß radikale Methoden. Das ist was anderes.«
»In letzter Zeit kann man sich da nicht mehr sicher sein.«
»Stimmt, manchmal nicht«, bestätigte Teddy.
»Und diese entflohene Frau?«
»Ich weiß nicht viel«, entgegnete Teddy.
»Sie ist letzte Nacht entwischt. Hab ihren Namen im Notizbuch. Ich nehme an, alles Weitere wird man uns noch mitteilen.«
Chuck ließ den Blick übers Wasser schweifen.
»Wo will sie hin? Nach Hause schwimmen?«
Teddy zuckte mit den Schultern.
»Offenbar haben die Patienten hier die unterschiedlichsten Wahnvorstellungen.«
»Sind die schizophren?«
»Denke ich, ja. Stinknormale Mongoloide findet man hier mit Sicherheit nicht. Hier gibt's keine Typen mit Schlafstörungen oder welche, die Angst vor Löchern im Bürgersteig haben. Soweit ich das aus den Akten ersehen konnte, sind die Leute hier, ja, richtig plemplem.«
»Aber wie viele tun nur so? Was meinst du?« fragte Chuck. »Das habe ich mich schon immer gefragt. Erinnerst du dich noch an die ganzen Kriegsneurotiker? Wie viele von denen tickten wirklich nicht ganz richtig?«
»Ich war in den Ardennen und da war einer, dieser Kerl, der ist eines Tages aufgewacht und hat nur noch rückwärts gesprochen.«
»Wörter oder Sätze?«
»Sätze«, sagte Teddy. »Zum Beispiel, Sarge, Blut viel zu heute ist hier. Am Abend haben wir ihn in einem Fuchsbau gefunden, da schlug er sich mit einem Stein auf den Schädel. Einfach so, immer wieder. Wir waren so platt, dass wir erst hinterher gemerkt haben, dass er sich die Augen ausgekratzt hatte.
Du willst mich verarschen?«
Teddy schüttelte den Kopf.
»Jahre später habe ich mit einem gesprochen, der den Blinden in einer Veteranenklinik in San Diego gesehen hatte. Angeblich redete er immer noch rückwärts. Außerdem war er irgendwie gelähmt. Nur konnte kein Arzt die Ursache feststellen. Er saß den ganzen Tag im Rollstuhl am Fenster und redete von seinen Feldern. Er müsste auf seine Felder. Bloß, dass er aus Brooklyn kam.«
Wenn einer aus Brooklyn kommt und sich für einen Bauern hält, dann muss er echt eine Neurose haben.«
»Eindeutiger geht's nicht.«
Der stellvertretende Anstaltsleiter, McPherson, holte sie am Anleger ab. Für einen Mann seines Ranges war er jung und sein blondes Haar war ein wenig länger als üblich. Er bewegte sich mit einer schlaksigen Anmut, die Teddy an Texaner oder generell an Männer denken ließ, die mit Pferden aufgewachsen waren. Flankiert wurde er von Krankenpflegern. Die meisten waren Schwarze, nur wenige Weiße mit abgestumpftem Gesichtsausdruck waren darunter. Sie sahen aus, als hätten sie als Kinder nicht genug zu essen bekommen und seitdem eine Stinkwut im Bauch. Die Pfleger trugen weiße Hemden und Hosen und traten als geschlossene Gruppe auf. Sie würdigten Teddy und Chuck kaum eines Blickes. Unverwandt starrten sie geradeaus, marschierten über den Anleger zur Fähre und warteten, bis die Fracht abgeladen war. McPherson unterzeichnete die Liste auf einem Klemmbrett und reichte sie einem Mitglied der Besatzung. Der Fährmann sagte,
»Dann legen wir jetzt ab!«
McPherson blinzelte in die Sonne.
»Der Sturm«, sagte der Fährmann. »Scheinbar weiß keiner, was der vorhat.«
McPherson nickte.
»Wir melden uns auf der Dienststelle, wenn wir abgeholt werden wollen«, sagte Teddy.
Der Fährmann nickte.
»Der Sturm«,
wiederholte er. McPherson schlug einen Weg ein, der leicht hügelan zwischen den Bäumen hindurchführte. Danach gelangten sie auf eine befestigte Straße, die den Weg wie ein grinsender Mund durchschnitt. Weiter vorne stand rechts und links je ein Haus. Das linke war schlichter, ein braunes viktorianisches Gebäude mit Mansarde, schwarzen Holzelementen und kleinen Fenstern, die wie argwöhnische Wächter wirkten. Das Haus zur rechten war ein Tudorbau, der die kleine Anhöhe beherrschte wie eine Burg. Sie gingen weiter, stiegen einen steilen, mit Seegras bewachsenen Hang hinauf. Dann wurde es grüner und sanfter, das Gras kürzer. Es ging in einen herkömmlichen Rasen über, der sich mehrere hundert Meter bis vor eine scheinbar unendlich lange Mauer aus orange-rotem Backstein erstreckte. Sie war 3 Meter hoch und oben mit einem dünnen Draht versehen, und irgendwie ging der Anblick des Drahts Teddy nahe. Plötzlich verspürte er Mitleid mit den Menschen auf der anderen Seite, die den schmalen Draht als das erkannten, was er war, denen klar wurde, dass die Welt sie um jeden Preis ausschließen wollte. Vor der Mauer standen Männer in dunkelblauen Uniformen. Sie sahen zu Boden.
»Gefängniswärter in einer Nervenheilanstalt«, sagte Chuck. »Seltsamer Anblick, wenn ich das sagen darf, Mr. McPherson.«
»Es handelt sich um eine Hochsicherheitseinrichtung«, entgegnete McPherson. »Bei uns gelten doppelte Richtlinien. Die des Amtes für psychische Gesundheit des Staates Massachusetts und die des Bundesamtes für den Strafvollzug.«
»Verstehe«, sagte Chuck. »Aber was ich schon immer gedacht habe, Sie und Ihre Leute müssen sich beim Abendessen eine Menge zu erzählen haben, oder?«
McPherson grinste und schüttelte leicht den Kopf. Teddy sah einen schwarzhaarigen Mann in der Uniform der Wärter, nur trug er gelbe Epauletten, einen Stehkragen und ein goldenes Abzeichen. Er war der Einzige, der den Blick nicht gesenkt hielt. Eine Hand im Rücken schritt er zwischen den Männern hindurch. Sein Gang erinnerte Teddy an die Full Colonels aus dem Krieg. Männer, für die Befehlsgewalt eine notwendige Bürde war. Auferlegt nicht vom Militär, sondern von Gott persönlich. Der Mann vor der Mauer hielt ein kleines schwarzes Buch an die Brust gedrückt, nickte ihnen zu und ging dann, das schwarze Haar vom Wind zerzaust, den Hang hinunter, den sie gerade heraufgekommen waren.
»Das war der Anstaltsdirektor«, erklärte McPherson. »Sie werden ihn später noch kennenlernen.«
Teddy nickte und fragte sich, warum sie einander nicht jetzt vorgestellt wurden. Der Direktor verschwand hinter dem Hügel. Mit einem Schlüssel öffnete ein Pfleger eine Pforte in der Mauer. Sie schwang auf, die Pfleger gingen mit den Handkarren hindurch, und 2 Wärter kamen heraus und pflanzten sich links und rechts neben McPherson auf. Macpherson richtete sich, nun ganz dienstbeflissen, zu voller Größe auf und sagte:
»Ich muss Ihnen kurz ein paar Grundsätzlichkeiten erklären.«
»Gern.«
»Meine Herren, Sie werden unser Möglichstes entgegenkommen und jedwede Hilfe genießen, die wir gewähren können. Während Ihres Aufenthalts, wie kurz der auch sein mag, haben Sie sich an die Vorschriften zu halten. Ist das klar?«
Teddy nickte und Chuck sagte:
»Voll und ganz.«
Macpherson sah über ihre Köpfe hinweg.
»Dr. Cawley wird Ihnen die Vorschriften bestimmt noch im Detail erklären, aber auf eins muss ich Sie jetzt schon hinweisen. Unüberwachter Kontakt zu den Patienten dieser Einrichtung ist untersagt. Ist das klar?«
Beinahe hätte Teddy gesagt: »Ja, Sir«, als wäre er noch in der Grundausbildung. Dann begnügte er sich mit einem schlichten:
»Ja.« »Station A ist das Gebäude rechts hinter mir, die Männerstation. Station B, der Frauentrakt, ist links von mir. Station C befindet sich auf den Klippen hinter Klinikgelände und Personalunterkünften. Die Station ist in der ehemaligen Festung untergebracht. Ohne schriftliche Genehmigung und Anwesenheit des Direktors sowie Dr. Cawleys ist der Zugang zu Station C untersagt. Ist das ebenfalls klar?«
Wieder nickten beide. Macpherson streckte seine große Hand aus, als bete er die Sonne an.
»Ich fordere Sie hiermit auf, Ihre Schusswaffen abzugeben.«
Chuck sah Teddy an. Teddy schüttelte den Kopf. Er sagte:
»Mr. Macpherson, wir sind von der Bundesregierung bestellte Polizeibeamte. Wir sind gesetzlich verpflichtet, unsere Waffen immer bei uns zu tragen.«
Macphersons Stimme durchschnitt die Luft wie ein Stahlseil.
»Die Verfügung 391 des Bundesgesetzes für Strafanstalten und Einrichtungen für kriminelle Geisteskranke besagt, das Bewaffnungsgebot für Sicherheitsbeamte wird nur aufgehoben durch den direkten Befehl eines unmittelbaren Vorgesetzten oder einer Person, die mit der Pflege und dem Schutz in Strafanstalten oder Einrichtungen für die psychische Gesundheit betraut ist. Meine Herren, diese Ausnahme trifft auf unsere Einrichtung zu. Mit Ihren Waffen werden Sie dieses Tor nicht passieren.«
Teddy sah Chuck an. Chuck wies mit dem Kinn auf Macphersons ausgestreckte Hand und zuckte mit den Schultern. Teddy sagte:
»Wir möchten, dass diese Ausnahme zu Protokoll genommen wird.«
»Wärter, bitte nehmen Sie zu Protokoll, dass die Marshals Daniels und All hier eine Ausnahme machen.«
»Zu Protokoll genommen, Sir.«
»Meine Herren«,
mahnte Macpherson. Der Wärter zu Macphersons Rechten öffnete einen kleinen Lederbeutel. Teddy schlug seinen Mantel zurück und nahm den Dienstrevolver aus dem Holster. Mit einer Bewegung des Handgelenks ließ er die Trommel aufschnappen und legte die Waffe Macpherson in die Hand. Macpherson reichte sie an den Wärter weiter und der schob sie in den Beutel. Erneut streckte Macpherson die Hand aus. Chuck war ein wenig langsamer mit seinem Revolver, nestelte am Verschluss des Holsters herum, aber Macpherson wurde nicht ungeduldig, sondern wartete einfach ab, bis Chuck ihm unbeholfen die Waffe gab. Macpherson reichte sie an den Wärter weiter, der sie ebenfalls im Beutel verstaute und dann durch das Tor verschwand.
»Ihre Dienstwaffen werden in der Asservatenkammer direkt neben dem Büro des Direktors verwahrt«,
erklärte Macpherson leise, und seine Worte raschelten wie Laub.
»Das Büro befindet sich im Hauptgebäude. Bevor Sie abreisen, können Sie die Revolver dort abholen.«
Dann kehrte das lockere Cowboy-Grinsen in Macphersons Gesicht zurück.
»So, das wär's fürs Erste mit dem offiziellen Kram. Weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich bin froh, dass wir's hinter uns haben. Was halten Sie davon, wenn wir jetzt Dr. Cawley aufsuchen?«
Er drehte sich um und ging ihnen voran durch das Tor, das sich hinter ihnen schloss. Im Inneren führte ein Gehweg, gepflastert mit denselben Ziegelsteinen, aus denen die Mauer gebaut war, über einen Rasen. Gärtner mit Fesseln an den Füßen schnitten Rasen, Bäume, Blumenbeete und selbst stattliche Rosenbüsche, die entlang des Hauses wuchsen. Neben den Gärtnern standen Krankenpfleger, und Teddy sah weitere Patienten mit Fußfesseln, die sich mit seltsamen, entenähnlichen Schritten vorwärts bewegten. Es waren fast nur Männer, wenige Frauen.
»Als die ersten Kliniker ankamen«, sagte Macpherson, »war hier nur Seegras und Gestrüpp. Sie müssten mal die Bilder sehen.
Aber jetzt?« Rechts und links neben der Klinik standen zwei identische rote Backsteinhäuser im Kolonialstil, abgesetzt mit strahlend weißem Holz. Die Fenster waren vergittert, die Scheiben durch Salz und Seeluft gelb geworden. Die Klinik selbst war grau-schwarz im Äußeren, ihre Mauern vom Meer glatt gerieben. Sie erhob sich über 5 Stockwerke bis hin zu den von oben hinunterstarrenden Dachgauben.
»Wurde kurz vor dem Bürgerkrieg als Bataillonshauptquartier gebaut«, erklärte MacPherson. »Offenbar gab es Pläne für ein Ausbildungslager. Aber als der Krieg drohend bevorstand, hat man sich zuerst auf die Festung konzentriert und sie dann später in ein Kriegsgefangenenlager umgebaut.«
Teddy erblickte den Turm, den er schon von der Fähre aus gesehen hatte. Seine Spitze lugte über die Wipfel auf der anderen Seite der Insel.
»Was ist das für ein Turm?«
»Ein alter Leuchtturm«, erwiderte MacPherson. »Wurde aber seit Anfang des 19. Jahrhunderts nicht mehr als solcher benutzt. Die Unionsarmee hat dort Beobachtungsposten aufgestellt, habe ich jedenfalls gehört, aber jetzt dient er als Aufbereitungsanlage. Für Abwasser. Sie glauben ja nicht, was alles im Wasser landet. Von der Fähre aus sieht es noch ganz sauber aus, aber so gut wie jeder Fluss in diesem Bundesstaat schwemmt sein Müll zuerst in den Innenhafen, dann treibt er durch den mittleren Hafen und landet schließlich bei uns. Hinter der Mauer da«, MacPherson wies an Station B vorbei, »befindet sich das ehemalige Quartier des Kommandanten.«
»Wer wohnt jetzt dort?«, erkundigte sich Teddy.
»Dr. Corley«, antwortete MacPherson. »Hier gäbe es nichts, wenn Dr. Corley nicht wäre. Und der Direktor. Die beiden haben hier etwas wirklich Einzigartiges geschaffen.«
Sie hatten im hinteren Teil des Hofes eine Runde gedreht, wo weitere an den Füßen gefesselte Insassen unter Aufsicht von Pflegern arbeiteten. Viele schaufelten dunklen Lehm vor die rückwärtige Fassade. Eine Frau mittleren Alters mit dünnem, weizenblonden Haar, schon fast kahl, starrte Teddy an und legte einen Finger auf die Lippen. Teddy sah eine dunkelrote Narbe, dick wie Lakritz, die quer über ihren Hals verlief. Die Patientin lächelte Teddy zu, den Finger auf den Lippen, und schüttelte ganz leicht den Kopf.
»Corley ist eine Koryphäe auf seinem Gebiet«,
sagte MacPherson, als sie wieder zur Front der Klinik herumging.
»Jahrgangsbester an der Johns Hopkins und in Harvard. Mit 20 Jahren die erste Veröffentlichung über wahnhafte Krankheitsbilder. Wurde zigmal von Scotland Yard, MI5 und dem OSS konsultiert.«
»Warum?«, fragte Teddy. MacPherson kam in Verlegenheit.
»Nehmen wir mal den OSS«, sagte Teddy. »Warum sollte der einen Psychiater konsultieren?«
»Kriegsangelegenheiten«, entgegnete MacPherson.
»Geheime, nehme ich an.«
»Wie geheim soll das schon sein?«,
sagte Chuck und warf Teddy einen nachdenklichen Blick zu, »wenn wir darüber reden.« MacPherson blieb vor der Klinik stehen, den Fuß auf der untersten Stufe der Eingangstreppe. Er wirkte verblüfft. Kurz schaute er auf die geschwungene, orange-rote Mauer, dann sagte er,
»Na, das können Sie ihn ja selbst fragen. Seine Besprechung müsste jetzt vorüber sein.«
Sie gingen die Treppe hoch und betraten das Gebäude durch ein Marmorfoyer, über dem sich eine Kuppel mit Kassettendecke wölbte. Vor ihnen öffnete sich summend eine Tür, und die Männer betraten einen gewaltigen Vorraum, in dem 2 Krankenpfleger an gegenüberliegenden Schreibtischen rechts und links saßen. Am Ende schloss sich ein langer Gang an, in den man wiederum nur durch eine Tür gelangte. Beim Eingang zum Treppenhaus zeigten Teddy und Chuck erneut ihre Ausweise einem Pfleger. MacPherson trug ihre 3 Namen in ein Formular ein, während der Pfleger die Dienst- und Personalausweise überprüfte und zurückgab. Hinter ihm war ein vergitterter Raum, in dem ein Mann in einer Uniform, ähnlich der des Direktors, saß. An einer Wand hingen Schlüssel. Die 3 stiegen hoch in den ersten Stock und kamen in einen Gang, der nach Holzseife roch. Der Eichenboden glänzte im hellen Licht vom großen Fenster am hinteren Ende.
»Viele Sicherheitsvorkehrungen«, bemerkte Teddy. »Wir treffen alle Vorsichtsmaßnahmen. Sie müssen wissen«, fuhr MacPherson an Teddy gewandt fort, während sie an verschlossenen Bürotüren vorbeigingen, die auf kleinen silbernen Schildern die Namen von Ärzten trugen,
dass wir die einzige Einrichtung dieser Art in den Vereinigten Staaten sind. Wir nehmen nur hochgradig gestörte Patienten auf. Wir nehmen die, mit denen keine andere Einrichtung zurechtkommt.«
»Grice ist auch hier, stimmt's?«,
fragte Teddy.
Macpherson nickte. Er hat seine Familie umgebracht, skalpiert und aus der Haut Hüte gebastelt.
Vor einer Flügeltür blieben sie stehen. Auf einem Messingschild rechts war zu lesen: Dr. J. Corley, ärztlicher Direktor. Die Hand auf dem Knauf drehte sich Macpherson zu Teddy und Chuck um und sah sie unergründlich intensiv an.
In einem weniger aufgeklärten Zeitalter wäre ein Patient wie Grice hingerichtet worden. Aber hier kann man ihn untersuchen, sein Krankheitsbild definieren und die Anomalie in seinem Gehirn, die dazu führte, dass er sich vom gesellschaftlich akzeptierten Verhalten löste, möglicherweise isolieren. Wenn uns das gelingt, werden wir vielleicht eines Tages in der Lage sein, diese Form von asozialem Verhalten zu verhindern.
Er schien auf eine Antwort zu warten. Seine Hand lag auf dem Türknauf.
»Schön, wenn man Träume hat«, sagte Chuck. »Finden Sie nicht?«
Dr. Corley war dünn, fast schon mager. Noch kein Knochengerippe wie die Menschen, die Teddy in Dachau gesehen hatte, aber ein paar üppige Mahlzeiten hätte der Arzt durchaus vertragen können. Seine kleinen dunklen Augen lagen in tiefen Höhlen und die Schatten darunter bedeckten das halbe Gesicht. Die hohlen Wangen waren tief eingefallen, die Haut von Altersakne vernarbt. Lippen und Nase waren so schmal wie sein Körper, das fliehende Kinn genau genommen gar nicht vorhanden. Das ihm noch verbliebene Haar war so dunkel wie seine Augen und die Ringe darunter. Allerdings besaß er ein zündendes Lächeln, strahlend und strotzend vor Zuversicht, das seine Pupillen von innen erleuchtete. Mit diesem Lächeln kam er jetzt, die Hände ausgestreckt, um den Schreibtisch herum auf seine Gäste zu.
»Marshall Daniels und Marshall All«, sagte er, »ich bin froh, dass Sie so schnell kommen konnten.«
Seine Hand war trocken und glatt wie die einer Statue, fand Teddy. Corleys Händedruck war überraschend kräftig. Er quetschte die Knochen in Teddys Hand, bis selbst Teddys Unterarm schmerzte. Kurz funkelten Corleys Augen, als wollte er sagen,
»Damit hast du nicht gerechnet, was?«
Dann wandte er sich an Chuck. Mit einem
»Freut mich, Sie kennenzulernen«, schüttelte er Chuck die Hand.
Dann verschwand das Lächeln aus seinem Gesicht und er sagte zu Macpherson,
»Das wäre es fürs Erste, Mr. Macpherson. Vielen Dank.«
»Ja, Sir. Hat mich gefreut, die Herren«,
sagte Macpherson und verließ das Zimmer. Corley knipste sein Lächeln wieder an, aber jetzt war es gezwungener.
»Hat der Senator die Lage erklärt?«
Teddy und Chuck warfen sich einen Blick zu.
»Wir wissen nichts von einem Senator, Doktor«, sagte Teddy. »Unsere Dienststelle hat uns mit dem Fall betraut.«
Corley stützte die Ellenbogen auf die grüne Schreibtischunterlage, faltete die Hände und ließ das Kinn darauf ruhen. Dann spähte er über den Rand seiner Brille.
»Mein Fehler. Nun, was hat man Ihnen erzählt?«
»Wir wissen, dass eine Gefangene verschwunden ist.«
Teddy legte das Notizbuch auf seine Knie und blätterte darin herum.
»Eine gewisse Rachel Solando.« »Eine Patientin.«
Corley grinste ausdruckslos.
»Eine Patientin«, wiederholte Teddy. »Entschuldigung. Unseres Wissens ist sie in den letzten 24 Stunden geflohen.«
Corley nickte, indem er Kinn und Hände leicht neigte.
»In der letzten Nacht, zwischen 10 und 12 Uhr.« »Und sie wurde noch nicht gefunden«, stellte Chuck fest. »Gilt Miss Solando als gefährlich?« »Sämtliche Patienten hier neigen zu Gewalttätigkeit«, entgegnete Corley. »Deshalb sind sie ja hier. Männer wie Frauen. Rachel Solando ist eine Kriegswitwe, hat ihre drei Kinder im See hinter dem Haus ertränkt, eins nach dem anderen nach draußen getragen und den Kopf unter Wasser gedrückt, bis es tot war. Dann hat sie die Kinder zurück ins Haus geschleppt, an den Küchentisch gesetzt und etwas gegessen. Irgendwann kam ein Nachbar vorbei.«
»Hat sie den Nachbarn auch umgebracht?«,
wollte Chuck wissen. Corley hob die Augenbrauen und seufzte leise.
»Nein, sie hat ihn aufgefordert, sich dazuzusetzen und mit ihnen zu frühstücken. Er lehnte natürlich ab und rief die Polizei. Rachel glaubt noch immer, dass ihre Kinder am Leben sind und auf sie warten.
Das könnte erklären, warum sie ausgebrochen ist.
Sie will zurück nach Hause, sagte Teddy. Corley nickte.
Und woher kommt sie? Fragte Chuck. Aus einer kleinen Stadt in den Berkshires, runde 250 Kilometer von hier entfernt.
Mit einer Kopfbewegung wies Corley auf das Fenster hinter sich.
In die Richtung muss man 11 Meilen schwimmen, bis man an Land kommt. Richtung Norden müsste sie bis Neufundland durchhalten.
Und das Gelände wurde durchsucht?
Ja.
Gründlich? Corley ließ sich Zeit mit der Antwort, hantierte mit einem silbernen Pferdekopf herum, der auf der Ecke seines Schreibtischs stand.
Der Direktor hat mit seinen Leuten und einer Abordnung von Pflegern die ganze Nacht und einen Großteil des Vormittags die Insel und jedes Gebäude durchkämmt. Keine Spur. Noch verwirrender ist, dass wir nicht wissen, wie sie aus ihrem Zimmer entkommen ist. Es war von außen verschlossen. Das Fenster ist vergittert. Wir haben keinen Hinweis gefunden, dass sich jemand an den Schlössern zu schaffen gemacht hätte.
Corley wandte den Blick vom Pferd ab und sah Teddy und Chuck an.
Als ob sie sich durch die Mauer verflüchtigt hätte.
Teddy schrieb »verflüchtigt« in sein Notizbuch.
»Und Sie sind hundertprozentig sicher, dass sie im Zimmer war, als das Licht ausgeschaltet wurde?« »Ja.«
»Warum?« Corley nahm die Hand vom Pferdekopf und drückte auf die Taste seiner Sprechanlage.
»Schwester Marino, sagen Sie bitte Mr. Genton, er soll hereinkommen.«
»Sofort, Doktor.«
Vor dem Fenster stand ein kleiner Tisch mit einem Wasserkrug und 4 Gläsern. Corley ging hinüber und goss Wasser in 3 Gläser. Eins stellte er vor Teddy, das zweite vor Chuck, das dritte nahm er mit zu seinem Platz.
»Sie haben nicht zufällig Aspirin hier, oder?« fragte Teddy.
Corley lächelte leicht.
»Das können wir wohl auftreiben.«
Er wühlte in der Schreibtischschublade herum und holte ein Medizinfläschchen hervor.
»2 oder 3?«
»3 wären gut.« Der Schmerz hinter Teddys Auge hatte begonnen zu pochen. Corley reichte die Tabletten über den Tisch und Teddy schob sie sich in den Mund und spülte sie mit Wasser hinunter.
»Leiden Sie öfter unter Kopfschmerzen, Marshall Daniels?«
»Werde leider seekrank«, sagte Teddy.
Corley nickte.
»Aha, dehydriert.«
Teddy nickte ebenfalls. Corley öffnete einen Zigarettenbehälter aus Walnussholz und bot ihn Teddy und Chuck an. Teddy griff zu. Chuck schüttelte den Kopf und holte seine eigene Schachtel hervor. Die 3 zündeten sich die Zigaretten an und Corley schob das Fenster hinter sich hoch. Er setzte sich wieder und reichte ein Foto über den Tisch. Es zeigte eine hübsche junge Frau, doch ihr Aussehen wurde beeinträchtigt von dunklen Ringen unter den Augen, dunkel wie ihr schwarzes Haar. Die Augen waren weit aufgerissen, als drücke von hinten etwas Heißes dagegen. Was auch immer diese Frau neben dem Fotoapparat, neben dem Fotografen, vielleicht hinter der bekannten Welt erblickte, es überstieg ihr Fassungsvermögen. Irgendetwas an der Frau war Teddy unangenehm vertraut. Dann fiel es ihm ein. Im Konzentrationslager war ein kleiner Junge gewesen, der nichts hatte essen wollen, egal was man ihm gab. Mit eben diesem Blick hatte er in der Aprilsonne vor der Mauer gesessen, bis sich seine Lider endgültig schlossen. Sie hatten ihn zum Bahnhof gebracht, zu den Leichenbergen. Chuck entfuhr ein leises Pfeifen.
»Du meine Güte!«
Corley zog an der Zigarette.
»Meinen Sie damit Ihre offenkundige Schönheit oder Ihren offenkundigen Wahnsinn?«
»Beides«, erwiderte Chuck.
»Diese Augen«, dachte Teddy. Selbst auf Papier gebannt schrien sie zum Himmel. Man wollte sofort zu ihr und sie beruhigen.
»Schon gut, alles in Ordnung. Psst, ruhig.«
Man wollte sie festhalten, bis sie nicht mehr zitterte, wollte ihr sagen, es würde alles gut werden.
Die Tür ging auf und ein großer Schwarzer mit graumeliertem Haar trat ein. Er trug die weiße Kleidung der Krankenpfleger.
»Mr. Genton«, sagte Corley, »das hier sind die Männer, von denen ich Ihnen erzählt habe, die Marshalls All und Daniels.«
Teddy und Chuck erhoben sich und gaben Genton die Hand. Der Mann dünstete einen starken Angstgeruch aus, als fühle er sich nicht sonderlich wohl dabei, einen Gesetzesvertreter zu begrüßen. Vielleicht war draußen die eine oder andere Klage gegen ihn anhängig.
»Mr. Genton ist seit 17 Jahren bei uns. Er ist der Oberpfleger. Mr. Genton hat Rachel gestern Abend zu ihrem Zimmer gebracht. Nicht wahr, Mr. Genton?«
Genton schlug die Beine übereinander, legte die Hände auf die Knie und beugte sich leicht vor, den Blick auf die Schuhe gerichtet.
»Um 9 Uhr war Gruppe. Danach,
das ist die Gruppentherapie unter Leitung von Dr. Sheehan und Schwester Marino«, erklärte Corley.
Genton wartete ab, ob Corley noch etwas hinzufügen würde, dann setzte er erneut an.
Ja, alle waren bei der Gruppe. So um 10 war Schluss. Ich habe Miss Rachel zum Zimmer gebracht. Sie ist reingegangen. Ich habe von außen zugeschlossen. Wenn das Licht aus ist, gucken wir alle 2 Stunden nach. Um 12 bin ich wiedergekommen. Ich guck rein und ihr Bett ist leer. Ich denke, vielleicht liegt sie auf dem Boden. Das tun sie oft, die Patienten, auf dem Boden schlafen. Ich schließe auf.
Mit dem Schlüssel, nicht wahr, Mr. Genton?
Warf Corley ein. Genton nickte Corley zu und senkte den Blick wieder auf die Knie.
Ich mach mit meinem Schlüssel auf, weil die Tür war ja zu. Ich also rein. Miss Rachel ist nirgends zu sehen. Ich schließe hinter mir ab und guck mir das Fenster und die Gitterstäbe an. Sieht alles normal aus.
Genton zuckte mit den Schultern.
»Dann habe ich den Direktor gerufen.«
Teddy sah von seinem Notizbuch auf.
»Gibt es einen Wandschrank? Ist Platz unter dem Bett, wo sie sich hätte verstecken können?« »Ja, beides.«
»Und das haben Sie überprüft?«
»Ja, Sir.«
»Bei geöffneter Tür?«
»Wie bitte?«
»Sie sagten, Sie hätten den Raum betreten, sich umgesehen, aber die Patientin war nicht da. Danach erst hätten Sie die Tür hinter sich geschlossen.«
»Nein, ich...«
Teddy wartete und zog an der Zigarette, die Corley ihm gegeben hatte. Sie war mild, vollmundiger als seine Chesterfields und roch auch anders. Süßlich.
»Es hat insgesamt höchstens 5 Sekunden gedauert«, sagte Genton. »Der Wandschrank hat keine Tür. Ich guck da rein, ich guck unter das Bett, dann mache ich die Tür hinter mir zu. Sie hätte sich nirgendwo verstecken können, das Zimmer ist klein.«
»Vielleicht hat sie sich an die Wand gedrückt?« fragte Teddy.
»Rechts oder links von der Tür?«
»Nein.«
Genton schüttelte den Kopf, und zum ersten Mal meinte Teddy in dem gesenkten Blick und der demütigen Haltung Wut zu erkennen. Einen tief sitzenden Groll.
»Das ist unwahrscheinlich«, sagte Corley zu Teddy. »Ich verstehe, worauf Sie hinaus wollen, Marshall Daniels, aber wenn Sie das Zimmer in Augenschein nehmen, werden Sie sehen, dass Mr. Genton die Patientin auf jeden Fall entdeckt hätte, wenn sie innerhalb der 4 Wände gewesen wäre.«
»Genau«,
bestätigte Genton und starrte Teddy mit unverhohlener Abneigung an. Der Mann war ungeheuer stolz auf seine Arbeitseinstellung, und Teddy hatte sie durch seine Fragen in Abrede gestellt.
»Vielen Dank, Mr. Genton«, sagte Corley. »Das wäre es fürs Erste.«
Genton stand auf, ließ den Blick noch kurz auf Teddy ruhen und verabschiedete sich dann mit einem
»Vielen Dank, Doktor«.
Eine Weile schwiegen alle, rauchten die Zigaretten zu Ende und drückten sie im Aschenbecher aus. Dann sagte Chuck,
»Ich denke, wir sollten uns jetzt das Zimmer ansehen, Doktor.« »Aber sicher«, sagte Corley und trat mit einem riesengroßen Schlüsselbund hinter dem Schreibtisch hervor. »Kommen Sie mit.«
Es war ein kleines Zimmer. Die Stahltür ging nach innen auf. Die Scharniere waren so gut geölt, dass die Tür mit Schwung gegen die rechte Wand schlug. Links neben der Tür war ein kurzes Stück Wand. Dann kam ein kleiner Holzeinbauschrank, in dem Arbeitskittel und Hosen mit Tunnelzug auf Plastikbügeln hingen.
»Das war's mit meiner Theorie«, gestand Teddy.
Corley nickte.
»Man kann sich vor keinem verstecken, der in der Tür steht.«
»Doch schon, unter der Decke«,
sagte Chuck, und alle drei schauten hoch. Selbst Corley musste grinsen. Er schloss die Tür und sofort überkam Teddy das Gefühl, gefangen zu sein. Auch wenn es Zimmer hieß, es war eine Zelle. Das Fenster hoch oben über dem schmalen Bett war vergittert. An der rechten Wand stand eine kleine Kommode. Boden und Wände waren aus anstaltsweißem Beton. Wenn sich einer der drei bewegte, berührte er fast unweigerlich jemand anderen.
»Wer hat sonst noch Zugang zu dem Zimmer?« erkundigte sich Teddy.
»Die Pfleger natürlich.«
»Was ist mit den Ärzten?«
warf Chuck ein.
»Die Schwestern«, sagte Corley.
»Die Ärzte haben keinen Schlüssel für dieses Zimmer?« wiederholte Teddy die Frage.
»Doch«, entgegnete Corley leicht gereizt. »Aber bis 10 Uhr müssen sich die Ärzte schriftlich ausgetragen haben.«
»Und die Schlüssel abgeben?«
»Ja.«
»Und die Einträge von gestern Abend können wir überprüfen?« fragte Teddy.
»Ja, sicher. Natürlich.« »Und die Schlüssel hängen hinter dem Gitter im Erdgeschoss, das wir eben gesehen haben?« ergänzte Chuck. »Wo dieser Wärter sitzt?«
Corley nickte kurz. »Außerdem die Personalakten der medizinischen Mitarbeiter und der Wärter«, fuhr Teddy fort. »Die müssen wir ebenfalls prüfen.« Corley glotzte Teddy an, als hätte er Schmeißfliegen im Gesicht.
»Warum?«
»Eine Frau verschwindet aus einem verschlossenen Raum. Sie flieht auf eine winzige Insel und keiner kann sie finden? Ich muss zumindest in Erwägung ziehen, dass ihr geholfen wurde.«
»Mal sehen«, sagte Corley.
»Mal sehen?«
»Ja, ich muss mit dem Direktor und anderen Mitarbeitern sprechen. Wir werden über ihren Wunsch entscheiden. Grundlage dafür...«
»Dr. Corley«, sagte Teddy, »das war kein Wunsch. Wir sind von der Bundesregierung beauftragt worden. Wir befinden uns hier in einer bundesstaatlichen Einrichtung, aus der eine gefährliche Gefangene...«
»Patientin!«
»Eine gefährliche Patientin entflohen ist«, sagte Teddy so ruhig wie möglich. »Wenn Sie sich weigern, 2 US Marshals bei der Suche nach dieser Patientin zu unterstützen, Dr. Corley, dann ist das leider...«
»Chuck?«
»Justizbehinderung«,
ergänzte Chuck. Corley sah Chuck an, als hätte er Ärger allein von Teddys Seite erwartet. Chuck hatte er nicht auf dem Radar gehabt.
Ja,
sagte Corley mit tonloser Stimme.
»Ich kann nur sagen, ich werde alles in meiner Macht Stehende tun, um ihrem Wunsch nachzukommen.«
Teddy und Chuck tauschten einen kurzen Blick aus und betrachteten dann wieder den kahlen Raum. Wahrscheinlich war Corley es nicht gewohnt, Fragen gestellt zu bekommen, nachdem er bereits seinen Unmut geäußert hatte. Sie ließen ihm ein wenig Zeit, um sich zu beruhigen. Teddy warf einen Blick in den kleinen Wandschrank und sah 3 weiße Arbeitskittel und 2 Paar weiße Schuhe.
»Wie viele Schuhe haben die Patienten?«
»Jeweils 2 Paar.«
»Ist sie barfuß gegangen?«
»Ja.«
Corley rückte die Krawatte unter seinem Arztkittel zurecht und wies auf ein großes Blatt Papier auf dem Bett.
»Den Zettel da haben wir hinter der Kommode gefunden. Wir wissen nicht, was er zu bedeuten hat. Wir hatten gehofft, Sie könnten uns helfen.«
Teddy nahm den Zettel in die Hand und drehte ihn um. Die Rückseite war ein Sehprobenblatt aus dem Krankenhaus. Die pyramidenförmig angeordneten Buchstaben wurden nach unten hin kleiner. Er drehte ihn wieder um und zeigte ihn Chuck.
»Sieh mal, da steht das Gesetz der 4, ich bin 47, dann unterstrichen, Sie waren 80 und nochmal unterstrichen, plus Ihr seid 3, dann nicht mehr unterstrichen, wir sind 4, aber wer ist 67?
Schon das Blatt in der Hand zu halten war Teddy unangenehm. Der Rand kitzelte ihm an den Fingern.
»Ach du Scheiße«,
sagte Chuck. Corley trat neben sie.
»Kommt unserer klinischen Auswertung ziemlich nahe.«
»Wir sind 3«, sagte Teddy.
Chuck spähte auf das Blatt.
»Hä?«
»Die 3. Und das könnten wir sein«, erklärte Teddy. »Wir 3, die wir jetzt hier stehen.«
Chuck schüttelte den Kopf.
»Woher sollte sie das denn wissen?«
Teddy zuckte mit den Schultern.
»Na, einfach geraten.«
»Ja«,
bestätigte Corley,
»aber andererseits spielt Rachel auf hohem Niveau.
Ihre Wahnvorstellungen, insbesondere die Einbildung, ihre drei Kinder seien noch am Leben, gründen auf einer sehr zerbrechlichen, aber höchst verschachtelten Architektur. Um diese Struktur aufrechtzuerhalten, bedient sie sich einer komplizierten narrativen Klammer, die völlig fiktiv ist.
Langsam drehte Chuck den Kopf zu Corley um.
»Wenn ich das verstehen soll, muss ich vorher noch mal zur Uni gehen.«
Corley schmunzelte.
»Denken Sie an die Lügen, die man als Kind seinen Eltern auftischt. Sie sind kompliziert. Anstatt sich kurz zu fassen, warum man nicht in der Schule war oder die Hausaufgaben vergessen hat, schmückt man die Geschichte aus. Steigert man sie ins Fantastische. Nicht wahr?«
Chuck dachte nach und nickte.
»Klar«, sagte Teddy. »Straftäter machen das genauso.«
»Genau. Dahinter steckt der Wunsch nach Vernebelung. Der Zuhörer soll verwirrt werden, bis er eher aus Resignation, denn aus Überzeugung glaubt. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie würden sich diese Lügen selbst erzählen. Genau das macht Rachel. In 4 Jahren hat sie noch nicht einmal zur Kenntnis genommen, dass sie sich in einer geschlossenen Anstalt befindet. Ihrer Meinung nach lebt sie in ihrem Haus in den Berkshires und wir sind vorbeikommende Lieferanten, Milchmänner und Postboten. Egal wie die Realität aussieht, sie hält mit reiner Willenskraft an ihrer Illusion fest.«
»Aber wieso sickert die Wahrheit nicht zu ihr durch?«, fragte Teddy. »Ich meine, sie ist schließlich in einer Nervenheilanstalt. Wie kann es sein, dass sie das nicht gelegentlich wahrnimmt?«
»Aha«, sagte Corley. »Nun kommen wir zur furchtbaren Schönheit der ausgeprägten schizophrenen Paranoia. Wenn Sie überzeugt sind, meine Herren, dass allein Sie die Wahrheit kennen, dann müssen alle anderen lügen. Und wenn alle lügen, dann ist alles, was Sie von sich geben, gelogen«, ergänzte Chuck.
Corley richtete die Hand auf ihn wie eine Pistole.
»Sie haben's verstanden.«
»Und damit haben diese Zahlen etwas zu tun?«, fragte Teddy.
»Müssen Sie. Irgendetwas müssen Sie bedeuten. Nichts, was Rachel durch den Kopf geht, ist müßig oder unwichtig. Sie muss aufpassen, dass das Gerüst in ihrem Kopf nicht zusammenbricht, und um das zu verhindern, darf sie nicht aufhören zu denken. Hier«,
er tippte auf die Sehprobe,
»hat sie dieses Gerüst zu Papier gebracht. Ich bin überzeugt, dass es der Schlüssel zu ihrem Versteck ist.«
Einen Moment lang meinte Teddy, die Zahlen sagten ihm etwas, bekämen Bedeutung. Es waren die ersten beiden, ganz bestimmt, die 47 und die 80. Aus irgendeinem Grund schlugen sie in seinem Kopf eine Saite an, als wenn man sich an die Melodie eines Liedes zu erinnern versucht, während im Radio ein völlig anderer Song gespielt wird. Die 47 war einfacher. Es war zum Greifen nah. Es war so simpel. Es war... Aber dann brachen die logischen Verbindungen zusammen und Teddys Kopf wurde leer. Der Anhaltspunkt, die Verbindung, die Brücke verflüchtigten sich. Teddy legte den Zettel zurück aufs Bett. Sie standen im Gang vor Rachels Zimmertür. Der lange Korridor wurde vom Treppenhaus in 2 Hälften geteilt. Rachels Zimmer war links von der Treppe auf halber Höhe der rechten Seite.
»Ist die Treppe der einzige Weg nach unten?«,
wollte Teddy wissen. Corley nickte.
»Kein Zugang zum Dach?«, fragte Chuck.
Corley schüttelte den Kopf.
»Aufs Dach kommt man nur über die Feuerleiter. Ich zeige sie Ihnen gleich an der Südseite des Gebäudes. Davor ist aber eine Tür, die immer verschlossen ist. Das Personal hat Schlüssel, die Patienten natürlich nicht. Um aufs Dach zu gelangen, hätte Rachel nach unten gehen müssen, durch die verschlossene Tür gelangen und dann die Feuerleiter hoch.«
»Aber das Dach wurde doch überprüft, nicht wahr?« Corley nickte wieder.
»Genauso wie alle Räume auf der Station, und zwar unverzüglich, unmittelbar nachdem ihr Verschwinden bemerkt wurde.«
Teddy wies auf den Pfleger, der vor der Treppe an einem kleinen Kartentisch saß.
»Ist dieser Platz rund um die Uhr besetzt?«
»Ja.«
»Das heißt, gestern Nacht war jemand da?« »Es war sogar der Pfleger Genton.«
Sie gingen zur Treppe. Chuck sagte,
»Also hat Miss Solando ihr verschlossenes Zimmer verlassen, ist über den Flur und dann diese Treppe hinuntergegangen.«
Sie stiegen ebenfalls nach unten. Chuck wies mit dem Daumen auf den Pfleger, der ihn vom Treppenabsatz im ersten Stock entgegensah.
»Hier kommt sie an einem zweiten Pfleger vorbei. Wie, wissen wir nicht. Vielleicht macht sie sich unsichtbar oder so. Dann läuft sie die nächste Treppe hinunter und kommt hier raus.«
Sie bogen um die letzte Ecke und standen in einem Raum mit Sofas an den Wänden und einem großen Klapptisch mit Klappstühlen in der Mitte. Durch die Erkerfenster fiel helles Licht herein.
»Der Wohnbereich«, erklärte Corley. »Hier halten sich abends fast alle Patienten auf. Gestern Abend fand hier die Gruppentherapie statt. Das Schwesternzimmer liegt direkt hinter dem Durchgang dort. Wenn alle Zimmer abgeschlossen sind, treffen sich die Pfleger gerne hier. Eigentlich sollen sie fegen, Fenster putzen und so, aber wir erwischen sie immer wieder beim Kartenspielen.«
»Und gestern Abend?«
»Nach Aussage der Pfleger, die Dienst hatten, war das Kartenspiel in vollem Gange. Sie saßen zu siebt unten vor der Treppe und spielten Stud-Poker.«
Chuck legte die Hand auf den Mund und seufzte vernehmlich.
»Hier macht sich Rachel allem Anschein nach wieder unsichtbar und biegt nach rechts oder links ab. Rechts gelangt sie durch den Speisesaal in die Küche. Am Ende ist eine Gittertür mit Alarmanlage, die das Küchenpersonal nach Feierabend um 9 Uhr aktiviert. Links kommt sie ins Schwesternzimmer und in den Aufenthaltsraum der Mitarbeiter. Es gibt keine Tür nach draußen. Die einzige Fluchtmöglichkeit ist die Tür am anderen Ende des Wohnbereichs oder der Korridor auf der anderen Seite der Treppe. Beide Posten waren gestern Abend besetzt.«
Corley sah auf die Uhr.
»Meine Herren, ich habe einen Termin. Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich an unsere Mitarbeiter oder an McPherson. Er hat die Suche bisher geleitet. Er müsste all Ihre Fragen beantworten können. Abendessen für das Personal ist um 6:00 in der Kantine im Keller des Pflegewohnheims. Danach werden wir uns im Aufenthaltsraum treffen. Dann können Sie mit allen sprechen, die gestern Abend zur fraglichen Zeit Dienst hatten.«
Er steuerte auf die Ausgangstür zu. Teddy und Chuck sahen ihm nach, bis er verschwunden war.
»Siehst du irgendeinen Anhaltspunkt dafür, dass es sich hier nicht um eine interne Angelegenheit handelt?« »Ich persönlich hänge ziemlich an meiner Unsichtbarkeitstheorie. Vielleicht besitzt Rachel das Patentrezept. Verstehst du? Kann doch sein, dass sie uns in diesem Augenblick beobachtet, Teddy.«
Kurt sah sich Chuck über die Schulter um.
»Sollten wir mal ernsthaft drüber nachdenken?«
Am Nachmittag schlossen sie sich dem Suchtrupp an und stießen ins Hinterland vor. Der Wind schwoll an, wurde wärmer. Die Insel war fast vollständig zugewachsen. Sie erstickte in Unkraut und dichten Teppichen aus hohem Gras, durch das sich tastende Wurzeln uralter Eichen und grüne, dornige Kletterpflanzen zogen. Oft ging es einfach nicht weiter, nicht einmal mit den Macheten, die einige Wärter dabei hatten. Rachel Solando hatte bestimmt keine Machete gehabt. Auf jeden Fall schien es die Eigenart der Insel zu sein, alle Eindringlinge an die Küste zu drängen.
So, das war's. Nächste Woche geht's weiter. Auf unserem anderen Kanal Lauscher Lounge Hörspiel läuft übrigens gerade Das Luferhaus, geschrieben von Kai Schwind. Aufgenommen ohne Erzähler, ohne Musik, ohne Soundeffekte. Der reinste Horror. Wir freuen uns auf deine Meinung. Rezensiere, kommentiere und empfehle uns gerne weiter. Wenn du keine unserer anderen Podcast-Veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge, alle Podcasts. Wort drauf.